Ein weiteres Dossier zum Iran, hier in der kleinen Audiodatei. In der vergangenen Woche haben wir Ivan Rodionow gehört im Gespräch mit Karin Leukefeld. Ihre Einschätzung zu deutschen Reaktionen gleich. Auch werden wir Ramon Chak hören, zuvörderst aber einen Kommentar auf einen Beitrag bei Russia Today.
Und nun das Dossier.
Der Beitrag befasste sich mit dem Pentagon.
RTDE. Kritisch bleiben.
Trump hatte ja erklärt, die USA wollten geplanten Präventivschlägen Irans zuvorkommen. Nun hatten vergangenen Sonntag Mitarbeiter der US-Regierung gegenüber Kongressmitarbeitern zugegeben, dass der Iran keinen Erstschlag gegen die USA geplant hat. Das berichtete Reuters und bezieht sich auf zwei nicht namentlich genannte Personen. Zitat, es habe keine Geheimdienstinformationen gegeben, wonach Iran einen Erstschlag gegen US-Streitkräfte plane, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Auf diese Meldung kommentierte ein Dirk E. Er befasst sich mit der Psychopathologie, liebe Psychologinnen und Psychologen, Gin Gun, die Lehre von den Leiden der Seele. Ein Teilbereich der Psychiatrie und der klinischen Psychologie befasst sich mit der Symptom- und Syndromebene, wissenschaftliche Methodik zur Erfassung, Beschreibung, Einordnung von Erlebens- und Verhaltensweisen eines als psychisch krank geltenden Menschens. Sie sucht einen Bezug zur lebensgeschichtlichen Entwicklung, zu sozialen Gegebenheiten sowie zu gesunden Persönlichkeitsanteilen, geprägt im 19. Jahrhundert. Aber kommen wir zu dem Kommentar. Die Enthüllung des Pentagons ist kein einfaches Eingeständnis eines nachrichtendienstlichen Irrtums. Sie ist der staatsmännische Beweis für ein System, das nach den Gesetzen der Psychopathologie funktioniert. Man hat nicht etwa einen Fehler gemacht, man hat eine Bedrohung erfunden, um eine bereits getroffene Entscheidung zu rechtfertigen. Das ist keine Politik mehr, das ist die Inszenierung eines Feindbildes durch Menschen, die den Unterschied zwischen ihrer Projektion und der Realität nicht mehr erkennen oder ihn bewusst opfern. Die Abfolge ist klassisch für die psychopathische Dynamik. Die Projektion. Man unterstellt dem anderen die eigenen Absichten. Iran will uns angreifen, sagt der, der selbst angreifen will. Die Inszenierung. Man streut gezielt Desinformation, um die eigene Aggression als Verteidigung zu tarnen. Die unmittelbare Bedrohung wird erfunden, nicht entdeckt. Die Tat. Man schlägt zu, mit voller Härte, mit dem Ziel der Enthauptung ohne Rücksicht auf die Konsequenzen. Das Eingeständnis. Hinter verschlossenen Türen. Man gibt zu, dass die Begründung erfunden war, aber nur dort, wo es keine Öffentlichkeit gibt, kein Schuldeingeständnis, keine Reue, nur die nüchterne Feststellung, es gab keine Beweise. Genau das ist die Psychopathologie an der Macht. Die Unfähigkeit, den anderen als Menschen wahrzunehmen, macht aus 90 Millionen Iranern eine Bedrohung. Die Unfähigkeit, Schuld zu empfinden, macht aus einem völkerrechtswidrigen Angriff eine Präventivmaßnahme. Und die Unfähigkeit zur Empathie macht aus dem Tod eines Staatsführers einen geglückten Enthauptungsschlag, über den man kühl bilanziert, während in Teheran Hunderttausende weinen. Der Kommentar hat noch einen zweiten Teil, den hören wir nach Ramon Chak, kurz nach dem Übergriff auf den Iran.
Das Dossier.
Eine Produktion des OK-Projekt, Claudia Opitz und Sebastian Köpke.
Liebe Freunde, ein neuer Krieg am Persischen Golf. Eine Eskalation, die wahrscheinlich gefährlicher ist als alle Kriege der vergangenen Jahre und Jahrzehnte im Umfeld dieser Region. Israel und die USA haben Iran angegriffen. In einer konzertierten Aktion wurde versucht, die geistige und politische Führung der Islamischen Republik zu liquidieren. Zu einem Großteil ist es auch gelungen. Das alles fand statt, während in Oman die USA und Iran miteinander verhandelten. Nicht nur ein völkerrechtswidriger Angriff, auch noch eine Hinterlist, die von Donald Trump betrieben wurde. Was immer man von der Islamischen Republik halten mag, und in der Tat hat ein Großteil der Bevölkerung das politische System über. Es gibt und gab viele Menschenrechtsverletzungen, eine autoritäre Herrschaft, die ums Überleben kämpft. Die theokratischen Rahmenbedingungen sind überholt und entsprechen nicht mehr den sozialen und politischen Forderungen eines Großteils der Bevölkerung. Wer aber glaubt, die Islamische Republik ist zum Einsturz zu bringen, indem man ihre Führungsspitze köpft, wie man das in Venezuela versucht hat, und selbst da ist das politische System ja noch intakt, der irrt. Die nächsten Tage werden zeigen, welche Folgen dieser Krieg haben wird. Es werden keine guten Folgen sein für die Menschen in der Region, für die beteiligten Kombattanten und auch nicht für uns. Die Situation am Persischen Golf in der Straße von Hormus ist existenziell wichtig für die Volkswirtschaften der Welt und sie ist auch darüber hinaus ein Brandherd für die aufstrebenden, rivalisierenden Großmächte, die das politische Bild der Zukunft prägen werden. Iran hat gezeigt, dass es nicht bereit ist, die Waffen zu strecken. Sicherlich wird die Islamische Republik auf Dauer keine Chance haben gegen die absolut überlegenen Waffenarsenale der USA und Israels, auch nicht gegen deren geheimdienstlichen Fähigkeiten. Wieder mal hat sich gezeigt, wie auch beim 12-Tage-Krieg im letzten Jahr, dass der israelische Geheimdienst und auch der CIA die politischen Institutionen infiltriert hatten. Was immer man davon halten möchte, zur Stunde wird das Trugbild aufgebaut, das geschieht zum Wohle der iranischen Bevölkerung. Das wird sowohl immer wieder in Reden von Netanyahu, weniger von Trump erwähnt. Was aber passiert, wenn die Iraner angesichts dieser Rahmenbedingungen nicht, wie gefordert, ihr politisches System stürzen, um sich einer abenteuerlichen politischen Zukunft auszusetzen? Was, wenn nicht, wie in gewissen Instituten und Geheimdienstzentralen des Westens erhofft, der Sprössling der gestürzten Pahlavi-Dynastie wie auf Rosen gebettet nach Teheran zurückkehrt? Was, wenn die Iraner weiter Israel und die reaktionären Golfmonarchien bzw. deren US-Stützpunkte angreift? Dann sind die USA und Israel gezwungen, härter zurückzuschlagen, auch flankiert von höheren Verlusten der Zivilbevölkerung im Iran. Und wer glaubt, dass dann immer noch die Iraner sich befreit fühlen, erkennt den Volkscharakter der Iraner schlecht. Wir werden sehen, es ist zu früh für Spekulationen. Wie in jedem Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer. Wir werden bombardiert mit Fotos und Bildern, immer gleich, die meistens schon alt sind, wenn sie erscheinen. Verwackelte Bilder, unscharfe Bilder, die uns signalisieren sollen, dies und das ist geschehen. Wir wissen aber schon seit langem, dass auch die Nachrichtendienste von Geheimdiensten, gerade auch in der westlichen Welt, infiltriert worden und sind. Kriegszäsur und Kriegspropaganda herrschen. Erst in der Retrospektive lässt sich ansatzweise erkennen, was wirklich geschehen ist, wenn der Rauch des Schlachtfeldes etwas verraucht ist. 2025, im sogenannten 12-Tage-Krieg, hatte Israel seine strategischen Ziele nicht erreicht. Diesmal ist es gelungen, die USA in den Kriegseintritt zu motivieren. Ob Donald Trump sich bewusst war, worauf er sich einlässt? Wir wissen es nicht und es ist noch zu früh, Spekulationen als feste Zukunftsprognose abzugeben. Sicher ist, die Welt ist seit vorgestern unsicherer geworden. Sicher ist auch, der Westen unter Führung der USA hat weiter an Glaubwürdigkeit verloren.
Zur deutschen Haltung gleich Karin Leukefeld, Nahost-Expertin aus dem Gespräch mit Ivan Rodionow. Ich habe aber noch den zweiten Teil des Kommentars von Dirk E. zur Psychopathologie. Das Erschreckendste ist die Konsequenzlosigkeit für die Täter. Die Beamten sitzen im Pentagon, informieren den Kongress, gehen nach Hause zu ihren Familien. Sie haben gerade zugegeben, einen Krieg auf der Grundlage einer Lüge geführt zu haben und niemand verhaftet sie, niemand klagt sie an, denn das System, das sie repräsentieren, ist dasselbe System, das die Logik hervorgebracht hat. Der Dschihad, der nun ausgerufen wurde, ist die Rückkehr der verdrängten Realität. Die projizierte Aggression kommt zurück als Selbstverteidigung derer, die wirklich angegriffen wurden. Und diejenigen, die die Lüge erfanden, werden sich wundern, warum die Welt auf einmal in Flammen steht. Dabei haben sie selbst das Streichholz gehalten und nennen es jetzt unprovozierte Feindseligkeit.
Ich bin Ivan Rodionow von Infrarot Medien und ihr hört Radio Marabu.
Ivan führte vergangene Woche ein Gespräch mit Karin Leukefeld, Nahost-Expertin. Ihr findet es vergangene Woche als Dossier in der kleinen Audiodatei. Ein Teil fehlte noch. Karin Leukefeld zu den deutschen Reaktionen.
Also Deutschland ist meiner Ansicht nach viel zu stark gebunden an Israel. Das behindert übrigens auch Vermittlerrollen in der arabischen Welt. Ich hatte jetzt gerade noch ein Gespräch in Beirut mit dem Leiter einer Forschungseinrichtung, die der Hisbollah nahesteht. Und er hat gesagt, wir hatten früher, war Deutschland hatte Vermittlungsmöglichkeiten zwischen Israel und der Hisbollah. Da ging es um Austausch von Gefangenen und anderen Absprachen. Und sie hatten da sehr gute Unterhändler, also die Deutschen, die auch glaubwürdig waren. Das ist vorbei. Diese enge Bindung der deutschen Nahostpolitik an Israel schadet Deutschland nicht nur in der Levante, also in Libanon und in Syrien, sondern auch in der arabischen Welt, also in der arabischen, in den arabischen Golfstaaten. Die sicherlich eine andere Politik betreiben würden, wenn es stärkere Kräfte in Europa gäbe, die Israel auch deutliche Grenzen aufzeigen würden. Deutschland hatte früher auch enge Kontakte zum Iran. Und ich kann mich erinnern, dass viele auch, also ich bin mehrmals in Iran gewesen als Journalistin und habe also dort immer große Achtung vor den Deutschen erfahren, auch vor allen Dingen gegenüber den Philosophen, den deutschen Philosophen, die man ja heute in Deutschland vielfach gar nicht mehr so kennt. Aber die diese Beziehung hat natürlich wirtschaftliche Komponenten und das war mit der Schah-Regierung und nicht mit dem mit der Islamischen Republik. Ich denke, Deutschland hat sich da irgendwie sehr in eine Ecke manövriert durch diese engen Verbindungen mit Israel und die Versuche mit der arabischen Welt gute Beziehungen zu haben, sind sehr deutlich nur auf die wirtschaftlichen Vorteile von Deutschland fixiert. Man sieht das also nach dem Beginn des Krieges gegen die also in der Ukraine sah man ja deutsche Minister nach Katar reisen, die unbedingt Flüssiggas einkaufen wollten und Verträge machen wollten. Katar hat aber seine Prinzipien, was die Verträge betrifft. Sie schließen langfristige Verträge ab und Deutschland wollte halt nur mal eben schnell da was abgreifen, hatte man so den Eindruck. Oder eben mit Israel und Ägypten, also die östlichen Mittelmeergasfelder auszubeuten. Also es ist doch sehr durchsichtig, dass es nicht wirklich Interesse an Frieden in der Region gibt, sondern dass es vor allen Dingen Interesse gibt an den wirtschaftlichen Vorteilen, die das Ganze für Deutschland und Europa bringen würde. Zum Beispiel diese Vereinbarung mit Indien, dieser grüne Transportkorridor, der ja quer durch Saudi-Arabien und Israel durchs Mittelmeer bis nach Europa gehen soll. Dieses Projekt hat Deutschland ja maßgeblich auch mit unterstützt durch die EU-Präsidentin, muss man sagen. Und das liegt, da sind ja Länder der Region ausgeschlossen. Also der Jemen ist ausgeschlossen, Ägypten ist ausgeschlossen, Syrien und Irak sowieso, also die gelten ja alle als Staaten des Bösen und so weiter. Also ich glaube, auch die arabischen Golfstaaten haben ihre wirtschaftliche Kraft erkannt und ich denke, sie haben vielleicht eher wie früher der Iran so diese Vorstellung nicht West, also sowohl West als auch Ost. Also sie verkaufen ja vielfach ihr Öl an China, haben gute Beziehungen auch in Bezug auf Waffenexporte und beziehungsweise Importe mit Russland und anderweitige Kontakte. Also sie wollen sich nicht so unter Druck setzen lassen, wie sich das vielleicht manche hier in Europa und auch in Deutschland vorstellen. Und ich bin schon erstaunt, Deutschland hatte eigentlich immer recht gute Experten für die Region. Also die DDR hatte ja zum Beispiel exzellente Diplomaten und auch im Kulturbereich sehr gute Kontakte. Das alles wird ja eigentlich von, sage ich mal, vom neuen Deutschland nicht wirklich genutzt. Also dass man eine Verständigung fördert, sondern dass man nur auf diese wirtschaftlichen und geopolitischen Vorteile sieht.
Zur Psychopathologie, zum Iran, Ramon Chak, Ivan Rodionov, Karin Leukefeld, ein Dossier der kleinen Audiodatei.
Hier ist Ivan Rodionov von Infrarotmedien und Sie hören die kleine Audiodatei.
Bevor wir zum heutigen Gemetzel kommen, etwas in eigener Sache. Stefan Kramer ist tot, verstorben im Alter von 56 Jahren. Er hatte einen anderen bürgerlichen Namen. Für Radio Marabu hat er über Jahrzehnte immer mal wieder Jingles produziert.
1984. Es war nach dem Krieg. Es gab nur Elend und Zerstörung. Die Menschen litten unter Sozialismus oder sozialer Marktwirtschaft.
Exklusiv des Magazins der Politik täglich für Sie da.
1984 gründete ein junger Visionär namens Rainer Palmer diese Radiostation. Radio Marabu. Radio Marabu. Marabu. Rainer Palmer, ein Gründer. Radio Marabu, ein Sender. Ja, und
Rainer Palmer hat mich gestern auch informiert.
Deutschland rüstet auf. Auch in deinem Spind, Radio Marabu.
Geschrieben habe die Jingles ich, er hat sie produziert.
Alle Sender sagen, sie spielen mehr Abwechslung und spielen immer dasselbe.
Immer dasselbe. Immer dasselbe.
Radio Marabu sagt die Wahrheit. Radio Marabu spielt immer dasselbe.
Europe's Alternative Music.
Immer dasselbe.
Auf diesem Weg gab es immer politische Äußerungen bei Radio Marabu, ein eigenes politisches Format zu fahren. Dieses hier hat sich dann tatsächlich erst nach 2020 ergeben. Im Oktober hatte ich Stefan eher aus Höflichkeit nochmal angeschrieben, ob er wieder ein paar Jingles produzieren wolle. Und er erklärte mir, mit Marabu hätte er auch Schwierigkeiten, weil es sich ja doch von einem alternativen Musiksender in den letzten Jahren zu einem sehr politischen und in meinen Augen einseitigen Medium entwickelt hat, dessen Inhalte ich oft nicht teile. Ich hatte dann noch geantwortet, dass ich mich einseitig für den Frieden engagiere und es dabei belasse.
Hey, krieg den Arsch hoch!
Okay.
Aber digital. Marabu.
Sollten weitere Kriege kommen, wird zumindest er sie nicht mehr erleben. Hoffen wir mal, dass wir nicht bald neidisch auf ihn sind.
Zollfrei für euch. Radio Marabu. Europe's Alternative Music.
Marabu. Das hier war 2015 und ich staune selbst, wie weit wir da der Zeit voraus waren. Den Iran haben wir auch schon weit, weit vorher in Jingles verarbeitet. Uran, den Iran. War sogar mal eine ganze Serie zum Iran gleich, ein Text von Michael von der Schulenburg in Auszügen. Aktuell, US-Präsident Donald Trump sieht den Iran-Krieg so gut wie beendet. Er sieht ihn entschieden, kündigt an, Ölsanktionen auszusetzen, Preise sanken. Auch das dokumentiert schon unseren Irrsinn. Der Iran dementiert einen Raketenabschuss auf die Türkei. Libanon meldet israelische Luftangriffe, Syrien Beschuss durch die Hisbollah. Die iranischen Revolutionsgarden erklären, der Krieg wird vom Iran und nicht von den USA beendet. Eine Frau wurde bei einem iranischen Angriff in Bahrain getötet. Ob des Angriffs auf die Schule im Iran erhärten neue Hinweise den Verdacht auf die USA, berichten nun auch deutsche Medien. Hier die Tagesschau. Trump behauptete ja, der Iran selbst habe die Schule beschossen. Zitat, sie haben keine Treffsicherheit, es war Iran. Und mittlerweile hat Iran selbst Videobeweise vorgelegt, verifiziert von der New York Times.
New York, New York, New York!
Was mich hier anekelt, ist der Trump-Äußerung innen wohnende Rassismus. Die Iraner, irgendwelche Wilden im Busch, Sandmenschen, die keine Treffsicherheit haben, können sie denn schon mit Besteck essen? Es ekelt mich an. Und wie wir Menschen in der DDR sozialisiert auch mit Besteck essen konnten, gerne ein weiteres Mal. Die Perser sind ein 3000 Jahre altes Kulturvolk, hochgebildet, wahrscheinlich gebildeter als wir hier im kollektiven Westen, kollektiv zusammen. Das Ganze diplomatischer gleich nochmal von Michael von der Schulenburg, der ja Diplomat ist. Zehntausende Deutsche sind weiterhin gestrandet im Nahen Osten, Rückholflüge sind nicht gratis und Donald Trump und Wladimir Putin telefonierten miteinander. Eine Stunde lang erklärte Präsidentenberater Juri Uschakow. Die Initiative ging von Donald Trump aus. Themen Iran, Ukraine, Venezuela. Das Gespräch war sachlich konstruktiv, wie es zwischen dem russischen und amerikanischen Staatschef üblich ist, so Uschakow. Zur Ukraine, man habe Trump über die Lage an der Frontlinie informiert, darüber, wo russische Truppen vorrücken. Trump habe den Wunsch geäußert, dass der Konflikt beigelegt werde. Putin bewertete die Vermittlungsbemühungen der USA positiv. Man bekundete zum Abschluss, regelmäßig miteinander telefonieren zu wollen.
Zu Hause telefonieren.
Die Beziehungen des Iran zu Russland seien umfassend und vielschichtig.
Danke, liebe Svetlana. Ein Text von Michael von der Schulenburg an diesem Dienstag, dem 10. März 2026, die kleine Audiodatei von Radio Marabu. Ein Tor zur Hölle, wie der Krieg gegen den Iran dem Westen schaden wird, Michael von der Schulenburg. Publiziert auf Russia Today. Auszüge. In der westlichen Welt finden sich heute erschreckend viele Politiker und Medien, die den militärischen Angriff der Vereinigten Staaten und Israels auf die Islamische Republik Iran rechtfertigen oder sogar begrüßen. Getragen von jener uns so vertrauten Selbstgerechtigkeit, glauben viele, die USA stünden hier erneut für das Gute im Kampf gegen das Böse. Gerade deshalb wäre es dringend notwendig, innezuhalten und nachzudenken, denn mit diesem Krieg begehen die USA und Israel ein Verbrechen von gewaltigem Ausmaß, nicht nur am Iran, sondern letztlich auch an sich selbst und an uns allen. Dieser Krieg könnte ein Tor zur Hölle aufgestoßen haben, an dessen Ende der Westen als Verlierer dasteht. Schulenburg erinnert an den Beginn des Irakkriegs, an die Erzählungen über Massenvernichtungswaffen, vor denen die Welt geschützt werden müsse. Schnell beendet sein sollte der Krieg, doch Illusion, der Irak versank im Bürgerkrieg. Man spricht von 1, 2, manche sogar von 3 Millionen Toten. Aus dem Originaltext: Die USA und Israel führen heute Krieg gegen den Iran und begründen dies mit angeblichen Atomwaffen, wohl wissend, dass der Iran keine Atombomben besitzt und auch keine baut. Wieder heißt es, die Iraner müssten befreit werden, wieder soll alles schnell gehen. Doch im Iran könnten die Folgen der Invasion noch verheerender werden als im Irak. Die Bevölkerung ist doppelt so groß, hochgebildet und trotz interner Spannungen ist das Land organisatorisch stabiler. Es verfügt über ein stärkeres Militär und sein politisches System bricht nicht durch die Eliminierung einzelner Führungspersonen zusammen. Zudem ist Iran heute Mitglied der BRICS und wird, wenn auch nicht offen, von Russland und China unterstützt. Für Michael von der Schulenburg spricht vieles dafür, dass uns ein langer, äußerst blutiger und verlustreicher Krieg bevorsteht, ein Krieg, den die USA und Israel sowohl militärisch als auch politisch, moralisch verlieren könnten. Die Folgen wären für den gesamten Westen äußerst gefährlich. Der Ausgang dieses Krieges könnte weniger auf dem Schlachtfeld als durch die internen politischen Entwicklungen jeweils im Iran, in den USA, in Israel und in den arabischen Nachbarstaaten entschieden werden. In dieser Hinsicht scheinen die USA und Israel im Nachteil zu sein. Ihre Strategie, sofern man überhaupt von einer klaren Strategie sprechen kann, setzt auf einen Enthauptungsschlag. Die Hoffnung war, dass die rasche Ausschaltung der iranischen Führung zu massiven Aufständen im Iran führen und Teile der Streitkräfte auf die Seite der Aufständischen wechseln würden, so dass die Islamische Republik kollabiert. Das hat sich nicht ereignet und mit jedem weiteren Tag sinkt die Wahrscheinlichkeit eines inneren Umsturzes. Damit wäre die US-Israeli-Strategie gescheitert. Schulenburg schreibt: In den USA ist der Krieg unpopulär, erinnert an Zwischenwahlen, die für Trump bevorstehen, mahnt, ihm laufe die Zeit davon, sie arbeitet für den Iran. Für Israel stellt sich die Frage, wie lange es einem noch intensiveren iranischen Raketenbeschuss standhalten kann. Bereits jetzt durchbrechen iranische Raketen die Systeme Iron Dome, David's Slingsory Arrow 2 und Free. Schulenburg erinnert, keiner der jüngeren Konflikte Israels konnte klar für sich entschieden werden. Eine Niederlage im Krieg gegen den Iran könnte den israelischen Staat daher vor bislang ungekannte existenzielle Herausforderungen stellen. Der Diplomat Schulenburg stellt klar: Der Krieg gegen den Iran begann am 28. Februar mit einer Skrupellosigkeit, die kaum zu überbieten ist. Noch während vielversprechender Verhandlungen und entgegen allen internationalen Normen hat Israel durch einen massiven Raketenangriff einen Großteil der iranischen Führung getötet, darunter den religiösen und staatlichen Führer sowie Mitglieder seiner Familie in deren Residenz. Diesen Angriff als Enthauptungsschlag zu bezeichnen, zeugt bereits für sich von einem tiefen moralischen Verfall. Dass auch die europäischen Regierungen zu diesem Vorgehen schweigen, wird den gesamten Westen auf lange Zeit schwer belasten. Schulenburg erinnert, die iranischen Unterhändler hätten bedeutende Zugeständnisse gemacht. Trump erklärte noch, er ziehe eine diplomatische Lösung vor. Die Entscheidung zum Angriff muss da bereits gefallen sein. Für Schulenburg hat dieser Krieg nicht nur das Vertrauen in die Aufrichtigkeit des Westens zerstört, mit ihm wurde auch das auf der UN-Charta beruhende Völkerrecht endgültig zerstört. Jenes Recht, das der Westen einst selbst geschaffen hat. Auch wird der Krieg alle Bemühungen untergraben, die Ausbreitung von Atomwaffen einzudämmen. Eher das Gegenteil wird erreicht werden. In vielen Ländern wird die Überzeugung gestärkt, nur der Besitz von Atomwaffen könne vor solchen Angriffen schützen. Wir Europäer finden nicht die richtigen Worte und nicht die richtige Haltung. Wie schon im verlorenen Ukraine-Krieg übernehmen wir ohne eigenen Einfluss dieselbe kriegerische Rhetorik und dieselben hohlen Drohgebärden. Doch lange nachdem sich die US-Amerikaner über den Atlantik in Sicherheit gebracht werden, werden wir auf den Trümmern und den enormen Kosten eines verlorenen Iran-Krieges sitzen bleiben. Schulenburgs Text endet. Das Unheil ist bereits angerichtet.
Und nun die weiteren Nachrichten.
Liebe Svetlana, was für eine feine Idee. Belgien, Explosion vor einer Synagoge. Ermittlungen, Antiterrorart laufen. Auch gab es einen Anschlag auf die US-Botschaft in Oslo. Zum Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion ist eine Versöhnungsfahrt nach Weißrussland geplant. Zur Kunstausstellung Biennale kehrt Russland in Venedig zurück. Bei den Paralympischen Spielen erklingt die russische Hymne zum ersten Mal seit 12 Jahren. Eine Skirennläuferin gewann. Großbrand in Glasgow, der Hauptbahnhof. Mensch, da war ich mal. Geschlossen. Good morning. Und noch Deutschland, Baden-Württemberg, Cem Özdemir.
Der Waschlappe muss unsere Politik bestimmen.
Lehnt eine Teilung der Amtszeit strikt ab. Bei den Nachbarn in Rheinland-Pfalz beschädigt ein Meteorit Häuser.
Zu Haus telefonieren.
Und so schließt sich der Kreis. Tragen Sie Helme. Von Westen kommen Wolken, es wird etwas kühler. Ab und an gibt es auch Regen.
Hallo Marcello, war ja wieder eine hammervolle Sendung heute. Der Wahnsinn auf diesem Planeten übersteigt jedes vorstellbare Maß.
Heute mal zur Abwechslung, unser Hörer und fleißiger Kommentator Triple Delta. Das letzte Wort gehört aber immer der Gitarre.
Marcello, die Welt steht auf dem Kopf und wir hängen unten dran.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.